kann ein bisschen was vorher erzählen. Das ist ein Vortrag, der am 23.05. in Berlin gehalten worden ist von einem Kollegen und mir. Ich bin heute nicht im Namen der Firma hier. Ich bin heute nur jemand, der sich mit einem Open-Source-Projekt beschäftigt hat, sich da relativ gut auskennt und Folien aus dem Internet runtergeladen hat. Das einfach mal vorweg. Das Projekt ist Open-Source, deswegen kann ich das ohne weiteres so tun. Wir schauen uns heute an. Hallo, ich freue mich, dass einige da geblieben sind, extra gekommen sind sogar. Wir schauen uns heute den Cuckoo Sandbox Scanner für Amaris an. Das Projekt heißt Peekaboo AV und ist eben seit 23.05. Open Source. Und wir schauen uns jetzt an, was es genau tut, welche Möglichkeiten man damit hat. Selbst will ich ein bisschen was sagen, was E-Mail überhaupt ist, für die es vielleicht da noch nicht so viel Kontakt hatten damit. Was Anhänge sind, was Malware ist, was Amaris in dem Ganzen für eine Rolle spielt, was man mit Verhaltensanalyse erreichen kann, ja. Dann was die Cuckoo Sandbox ist und sowas zu benutzen und dann, ja, wo Peekaboo herkommt, was es tut, was es kann, wo es hingehen soll. Dann kommt eine kleine Demo und dann sind wir im Prinzip auch schon durch. Also über uns, die damals den Vortrag gehalten haben, Christoph Herrmann und der Felix Lauer, wir haben dieses Projekt hauptsächlich gemacht, ist vor einem Jahr angefangen und ist jetzt eben auf Twitter und GitHub erreichbar und verfügbar. Ziel des Projekts ist es, die modernen Technologien zur Malwarebekämpfung, die man heutzutage hat, allen zugänglich zu machen und ja, für alle nutzbar zu machen, ja, damit die Welt zu einem sichereren Ort wird, die Cyberwelt hauptsächlich. Ja. Gut, erster Teil, E-Mail und Malware. E-Mail und Malware ist eines der Haupteinfallstore für Angriffe auf Unternehmen. Privatpersonen genauso. Was da enthalten sind in den Mails, sind häufig Links auf irgendwelchen Webseiten, aber auch viele Anhänge, ZIP-Dateien, JavaScript, Ransomware. Kriegt man ständig mit, ist ständig in den Nachrichten. Wer nur ein bisschen die Augen offen hat, weiß, was da abgeht. Ja. Die Schwierigkeit, gegen solche Schädlinge vorzugehen, sind halt, ja, die Angreifer sind versiert, die Baukästen sind gut, nicht teuer und ja, der Umsatz, der damit gemacht werden kann, ist nicht aus Acht zu lassen. Ja. Wenn man hier eine kleine Grafik, weiß nicht, ob man das überall gut sehen kann, Kontrast ist nicht so gut. Das zeigt einfach, wie bisher die traditionelle Art und Weise ist, Schädlinge zu erkennen. Ja. Indem man sagt, man definiert sich in einem Pattern, einem Byte-Pattern irgendwie auf eine Datei und sagt, wenn dieses Pattern vorkommt, dann habe ich den Schädling erkannt. Egal, ob das sich jetzt in einer Datei versteckt oder in einer anderen. Ist natürlich anfällig für False Positives, ja, dass also was als schädlich erkannt wird, was gar nicht schädlich ist. Genauso kann aber durch eine minimale Änderung schon erreicht werden, dass es nicht mehr erkannt wird. Ja, und damit ist der Virenscanner ja weniger nützlich. Kommen wir zurück auf E-Mails. Man könnte natürlich jetzt hergehen und sagen, ja, um E-Mails sicherer zu machen, verbieten wir einfach Anhänge wie Exe, SCR, was auch ausführbare Dateien sind unter Windows, .bat, JavaScript, PowerShell, Visual Basic Script, einfach alles verbieten. Und wenn wir schon dabei sind, dann verbieten wir auch Excel-Dokumente und PDF-Dokumente. PostScript besser auch, SVG am besten auch, kann auch Script drin sein, also auch am besten verbieten. Und dann Dinge, die Sicherheitslücken triggern können, verbieten wir den Rest. Und dann sind wir eigentlich sicher, ja, weil mit jeder Datei, die man irgendwie ja, geschickt erzeugt, kann man einen Exploit ausnutzen, kann man eine Sicherheitslücke verwenden, um den Rechner zu übernehmen. Das kann jeder mit Metasploit selber ausprobieren, da gibt es genug Payload, um ja, ein bisschen Spaß zu haben, so ein bisschen veranschaulichen zu können, wie das Ganze abläuft und was man dann für Möglichkeiten hat. Genau, also wir verbieten die Anhänge und am besten E-Mail auch und dann sind wir sicher. Ja, das war's, danke. Genau, also wir wollen natürlich auch mit E-Mail wenigstens sicherer sein und deswegen schauen wir uns die Anhänge einfach genauer an, schauen, was da drin ist, schauen, was wir darüber an Informationen gewinnen können und versuchen dann zu sagen, ja, ist es böse oder ist es nicht böse, kann die E-Mail zugestellt werden oder nicht. Ja? Oder macht man den Anhang ab und macht einen Verweis rein und sagt, hier kannst du klicken, dann kriegst du den Anhang, vertraust du der Quelle. So. Jetzt, E-Mail ist ein ja, leider sehr hässliches Format. Allein das Abtrennen der Anhänge, allein das Erkennen, dass ein Anhang da ist, ist schon sehr, sehr schwierig. Ja. Dann gibt es verschiedene Header, verschiedene Codierungen, unzählige Typen, es gibt Signaturen, es gibt HTML-Mails, und dann gibt es auch noch verschlüsselte Mails, da wird das Ganze dann noch schwieriger irgendwie zu erkennen, dass was Böses drin ist. An der Stelle, vom Abtrennen der Anhänge, verlassen wir uns auf Amabis. Ja, Amabis macht das schon sehr, sehr gut. Ist Industriestandard und ja, arbeitet da, kann man ein bisschen abschätzen, wie schwierig es tatsächlich ist, wenn man sieht, dass es ungefähr 30.000 Zeilen Perl-Code sind, um eben die Anhänge entsprechend abzutrennen. Nur diese Aufgabe zu erfüllen. So. Bei Amabis mussten wir eine kleine Änderung machen, weil Amabis die Anhänge nur als P001 bis P001 so viele Anhänge eben in der E-Mail drin sind, im Dateisystem ablegt. Was natürlich den Hintergrund hat, dass der Angreifer nicht wählen kann, wie eine Datei auf dem System heißt. Ja. Ist also eigentlich nötig, ja, aber wir brauchen eben den Originaldateinamen mit der Originaldateinamenserweiterung, um das in dem Windows ordentlich starten zu können. Ja. Wenn wir eine Verhaltensanalyse machen, dann muss ich gleich noch dazu kommen. Weil das Windows halt ausschließlich an der Dateinamenserweiterung entscheidet, welche Applikation gestartet wird, um diese Datei zu verarbeiten. Für diesen Patch haben wir interne Datenstrukturen von Amabis extrahiert und in eine Datei ausgegeben, die wir dann einlesen können. Das ist diese Dump-Info-Datei, die auch dann natürlich von anderen Virenscannern genutzt werden kann. So, also der Scan-Vorgang, wir bewegen uns jetzt hier von links nach rechts von der Komplexität und sagen, ja, der normale Scan, das normale Pattern-Matching mit irgendwelchen Signaturen haben wir ja ganz auf der linken Seite. Dann können wir irgendwelche Heuristiken, wo man sagen kann, ja, also wenn das ungefähr so aussieht oder wenn das hier reinpasst, wenn sich das auffällig aussieht, das ist, glaube ich, eine schöne Beschreibung dafür, dann die Verhaltensanalyse in der Sandbox und dann noch abgefahrenere Dinge. Wir wollen heute diese Verhaltensanalyse anschauen. Damit kommen wir zum zweiten Teil, Verhaltensanalyse. Das ist das Ausführen in einer isolierten Umgebung, eben in einer Sandbox. Und die Aktionen selbst verraten die Schadsoftware. Ja? Also was passiert, wird ein Exploit getriggert oder nicht, wird Schadcode ausgeführt. Und dann kann man eben sagen, ja, es gibt Signaturen, wo auf dieses Verhalten matchen. Dass man sagen kann, hat sich ein Autostart eingetragen oder hat eine Netzwerkverbindung aufgemacht oder hat die Mausposition abgefragt. Ja? Kommen wir gleich noch mehr dazu, was man mit diesen Signaturen alles machen kann. So, das ist der Vorteil ist jetzt, wir verwenden virtuelle Maschinen als Sandbox-Umgebung, um das zu separieren und nachher auf einen Snapshot zurückzusetzen, der einen vertrauenswürdigen Zustand von dieser VM repräsentiert. Ja. Und der Vorteil ist halt, gerade bei diesem Open-Source-Projekt, dass das VM-Image selber installiert werden muss und dass entsprechend da die Software installiert werden kann, die im Unternehmen überall vorhanden ist. Das heißt, man würde im Prinzip das gleiche Image benutzen, hat dann den gleichen Patch-Level, die gleiche Applikation, die installiert sind und auch größtenteils das gleiche Verhalten, weil die Konfigurationen sehr, sehr ähnlich sind. Ja. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass eine Sicherheitslücke auch funktionierend ausgenutzt wird, gleichermaßen in der VM wie auf dem Host, der da die E-Mail kriegt, ist größer. Ja. So, die Herausforderungen haben wir gerade schon gesagt, das korrekte Extrahieren der Anhänge. Die eindeutige Bestimmung des Dateityps ist dann nochmal eine Herausforderung, weil man das auch nicht unbedingt machen kann. Deswegen reduziert man sich an der Stelle einfachheitshalber auf die Dateiendung und eben in dem Image hinterlegt, welche Applikation damit betraut wird. Ja. Dann natürlich die Exploit-Wahrscheinlichkeit. Wie wahrscheinlich ist es, dass dieser Exploit eben, wie ich gerade gesagt habe, gleichermaßen in der VM und auf dem Empfängergerät funktioniert. Ja. Dann eine weitere Herausforderung sind Angriffe auf die E-Mail-Anwendung. Die sind im Moment noch nicht abbildbar, ja, weil die Anhänge schon fertig abgetrennt sind. Das heißt, die Applikation öffnet nur den Anhang in einer VM, aber die E-Mail selber wird niemals geöffnet. Das heißt, ein Angriff auf das Mail-System, auf die Mail-Applikation, als Beispiel Outlook, ja, können wir so nicht nachstellen im Moment. Angriffe auf die Endpoint-Protection, wie irgendwie Antivirus oder sowas, was auf dem System drauf ist, können wir im Moment auch noch nicht machen. Das ist aber angedacht, wenn man das vielleicht lösen kann. Das Problem an der Stelle ist, dass die Analyse sich natürlich auf die eine Anwendung konzentriert, die die Datei öffnet, ja, und nicht auf andere Prozesse, die innerhalb der VM laufen. Dann verschachtelte Dateien und die Sandbox-Erkennung. Und es gibt da ein paar Lösungsansätze. Vorhin schon erwähnt, für das Extrahieren der Anhänge ist eben Amabis zuständig. Dann Dateityp ist name declared, ja, innerhalb der E-Mail. Steht für jeden Anhang, oder muss man auch vorsichtig sein. Eine E-Mail kann einen Anhang haben, der keinen Namen hat, zum Beispiel. Und im Prinzip ist dieses Namensfeld auch mit beliebigen Zeichen füllbar. Ja. Aber wenn der Dateiname, wenn der deklarierte Name in der E-Mail ein Dateiname ist, dann verwenden wir den. Ich glaube, das ist eine schöne Beschreibung dafür. Und dann haben wir auch entsprechendes Verhalten nachgestellt, das die E-Mail-Applikation haben würde. Die Exploit-Wahrscheinlichkeit kann man am besten annähern, indem man eben das gleiche Patch-Level hat. Was man nicht unter Kontrolle kriegt, ist irgendwie so Mechanismen wie ASLR oder sowas. Wo halt, sag ja, in 10% der Fälle funktioniert es, ansonsten halt nicht. Man könnte jetzt hergehen und sagen, ja, dann starte ich halt 10 VMs. Muss man sich überlegen, in welchem Zustand man den Snapshot macht, damit man da verschiedene Ausgangspunkte hat. Ja. Das sind aber Details. Ja. Verschachtelte Dateien kann man natürlich beliebig weit auspacken. Im Zweifelsfall packt man für immer aus, ja, weil es so schön verschachtelt ist, dass immer noch was Größeres drin ist. Da gab es schöne Sachen schon bisher. Genau, und für die Sandbox-Erkennung machen wir eine Erkennungserkennung. Ja. Also die Schadsoftware, wie ich gerade schon gesagt habe, fragt vielleicht die Mausposition ab. Und wenn jetzt eine Grafik, ein JPEG oder sowas die Mausposition abfragt, dann ist es Indiz genug zu sagen, dass der Anhang nicht ganz sauber ist. Ja. Genauso, wenn sich vielleicht das Excel-Dokument oder das PDF den Rechnernamen abfragt oder wie groß die Festplatte ist oder wie viel RAM verbaut ist. Das sind so typische Mechanismen, wie Schadsoftware rausfindet, ob es in einer Sandbox läuft oder nicht. Entsprechend muss man natürlich auch die VMs dimensionieren, ja, um eben gerade so eine Abfrage vielleicht zu verhindern. Oder mit der korrekten Antwort, die erwartet wird, um weiter auszuführen. Ja, jetzt kommen wir zu Cuckoo Sandbox. Cuckoo Sandbox ist ein anderes Open Source Projekt, unterstützt sämtliche Virtualisierungslösungen. Das macht eben gerade diese Verhaltensanalyse. Dazu installiert man Python innerhalb der VM und lässt einen Agent laufen, hat einen Snapshot zu diesem Zeitpunkt und kann im Prinzip schon loslegen. Was passiert ist, die VM wird gestartet von Cuckoo. Es wird eine Netzwerkverbindung hergestellt zu diesem Agent und sämtlicher Code, der benötigt wird, wird übertragen über das Netzwerk und auch das Sample, das analysiert werden soll. Dieses Sample wird dann gestartet innerhalb von einer Debugging-Umgebung mit ja, Aufzeichnung und Übertragung von sämtlichen Informationen, die da abgefangen werden. Also Aufrufe an die Windows-API, Netzwerk-Traffic, wird alles über ein Host-Only-Netzwerk an Cuckoo selber übermittelt und dann wird ein Report erstellt, der das alles schön zusammenfasst, was da passiert ist. Das ist das Dashboard. Das ist noch eine ältere Version, das sieht mittlerweile deutlich schöner aus. Kann man das einigermaßen lesen?
Jo.
Ja? Okay, also das ist jetzt die Frontseite quasi vom Report von der Datei, die heißt dangerouscryptlocker.xls. Die habe ich mal geschrieben, um eben dieses System zu testen, um auch sagen zu können, ja, wenn ich die Schadsoftware nicht selber geschrieben habe, weiß ich nicht genau, was sie tut. Wenn ich es dann analysiere, weiß ich nicht, was hat Cuckoo rausgefunden, was wahr ist, was hat es rausgefunden, was gar nie passiert ist. Und was hat es vielleicht übersehen? Ja? Und einfach um sowas rauszufinden, sowas zu testen, habe ich diesen Danger Script Locker XLS geschrieben. Das sieht man gleich noch, wie der genau funktioniert. Es ist also ein Excel-Sheet. Das ist jetzt einfach ein Stück runtergescrollt in dem Report. Man sieht die Signaturen, die getriggert werden, die also ja, im Prinzip Abläufe von Aktionen, die während dieser Analyse passiert sind, matchen. Ja? Hat man als oberstes collects information to fingerprint the system. Ja, also es schaut nach, was dieses System genau macht. Maschinen, GUID, Digital Product, ID. Dann allocates read, write, execute memory, das ist nichts Besonderes. Viele Signaturen werden auch schon von Excel selbst getriggert, ja, weil Excel viele Aktionen ausführt, die auch, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, die auch Malware tut. Ohne jetzt da Microsoft Office. Naja. Also genau, creates Office Document und File System ist dann auch so ein Indiz, dass da was Böses passiert. Creates a suspicious process, ein Event, das ist auf jeden Fall ein Hinweis, da können wir gleich noch reinschauen, was da genau für ein Prozess gestartet worden ist. Und dann haben wir als unterstes sogar rot hinterlegt, installs itself to auto-run at Windows Startup. Ja, und das ist ja was man jetzt sagen könnte, sollte ein Excel-Dokument eigentlich niemals machen. Genau, und dann kann man weiter scrollen, dann sieht man halt noch DNS-Requests, da ist jetzt nichts Spannendes drin, da ist auch nichts Spannendes passiert. Und dann sieht man unten noch eine Zusammenfassung von Dateioperationen, also welche Dateien geöffnet worden sind, welche Dateien geschrieben worden sind. Im nächsten Reiter haben wir dann eine statische Analyse. Da wird, es ist hier jetzt abgedruckt, das Makro, das sich innerhalb von diesem Excel-Dokument befindet. Und das ist einfach nur ein Aufruf an die Shell, dass die Command dazu auffordert, rekursiv durchs Home-Verzeichnis vom User zu laufen und einen leeren Inhalt in jede Datei zu schreiben. Und das simuliert das Verhalten von einem Cryptlocker, ja, weil der halt auch hergeht und jede Datei ja, durch das verschlüsselte Äquivalent ersetzt. Ja. Nur, dass man hier halt zur Entschlüsselung den Klartext braucht. Ja. Kleines Manko. Aber ja, man hat danach viel freien Speicher und das ist eigentlich eine gute Sache. Das hier ist jetzt ein zeitlicher Auftrag von den verschiedenen Aktionen, die ausgeführt worden sind, farblich kodiert für die verschiedenen Bereiche. Ja. Und da kann man dann ja, im Prinzip genau Schritt für Schritt durchgehen, was da passiert ist. Und auch auf diese Ereignisse matchen die Signaturen. Hier nochmal der DNS-Teil, Netzwerk-Traffic. Dann Process Memory, das sind jetzt URLs, die innerhalb von dem Memory Dump gefunden worden sind, von Excel und von Command Excel. Ja, Command Excel ist der Prozess, der im Hintergrund gestartet worden ist, was vorhin geheißen hat, the Create Suspicious Process. Ja, diese Signatur ist getriggert durch diesen Aufruf. Gut, gehen wir von dem Beispiel weg und schauen uns was anderes an. Hier sind zwei Analysen im Vergleich, Analyse 1, Analyse 2, von zwei verschiedenen ausführbaren Dateien. Das ist beides Schadsoftware, hat eine unterschiedliche Prüfsumme, hat eine unterschiedliche Datei natürlich, hat eine unterschiedliche Dateigröße und man sieht der Datei von außen so nicht an, dass es der gleiche Virus ist. Wenn man aber diesen Execution Graph anschaut, dass diese zwei Bildchen hier nebeneinander sind, dann sieht man, dass die ja, auf den ersten Blick, auf den zweiten auch, ziemlich identisch sind. Ja. Und das ist jetzt ja, farblich, aber deutlich kleiner und mit weniger Informationen aufgetragen, die Daten, die wir vorhin gesehen haben. Hier unten ja, ist das halt hier nochmal dargestellt und dann kann man leicht erkennen, dass es die gleiche Schadsoftware war. Genau, das sind Dropped Files, also Dateien, die während der Analyse im Dateisystem abgelegt worden sind. Die kann man dann im Prinzip direkt wieder in die nächste Analyse geben. Man sieht, dass die obere Datei auch eine ausführbare Datei ist, eine .exe-Datei. Und so kann man dann im Prinzip rekursiv vorgehen und kann sagen, ja, wir hatten jetzt hier gerade den Dropper analysiert und jetzt schauen wir die Schadsoftware selber an. So, jetzt nächster Punkt, CheckVM XLS. Das ist ein Excel-Sheet, das auch von mir geschrieben worden ist, das herausfindet, ob es in der VirtualBox-Maschine läuft. Ja? Das passiert auch durch ein Makro, und zwar sieht man das hier auch wunderschön wieder nicht. Es gibt diese WMI-Queries unter Windows und da kann man die Gerätenamen abfragen. Und ich habe im Prinzip nur geschaut, wie die Festplatte heißt. Ja. Und sobald da was mit VBox drin steht, das ist im Prinzip der Teil hier unten. Ja, VBox, Disk VBox, ja, dann noch eine Messagebox. Und ansonsten wird halt im Prinzip, ja hier ist jetzt keine Schadroutine drin, aber im Prinzip würde man dann die Schadroutine stoppen, wenn man halt festgestellt hat, dass man nicht in der Sandbox läuft. Was haben wir hier? Genau, hier ist es aufgetragen, die Signatur, auf diese BMI-Query geht. Ja. Also man sagt ja einmal alles und dann halt daraus den Namen der Festplatte extrahieren. So, das zu Cuckoo. Cuckoo ist eine ziemlich coole Sache. Hat, denke ich, ein sehr, sehr großes Potenzial. Ist nicht unbedingt das einfachste Tool zu bedienen und hat mit Sicherheit auch viele, viele Fallstricke und viele Konfigurationsmöglichkeiten. Und jetzt wollen wir uns anschauen, wie man dieses doch eigentlich ja, eher manuell zu benutzen. Also man kann batchweise Dateien scannen, man kann ganze Verzeichnisse scannen und kann auch URLs analysieren. Aber es ist doch immer so, dass man eigentlich manuell drauf gucken muss danach und dass keine Entscheidung stattfindet, wirklich, ob die Datei jetzt böse ist oder nicht. Also es gibt diese Signaturen erzeugen auch ein Rating. von 0 bis 10 oder sowas, wie böse die Datei jetzt vermeintlich ist. Aber das ist natürlich nicht ausreichend, um irgendwie sagen zu können, dass dieser Anhang wird jetzt zugestellt oder diese Datei wird innerhalb der Mail weitergeleitet oder nicht. So. Und deswegen gibt es das Peekaboo Extended Email Attachment Behavior Observation Owl, das Peekaboo-Projekt, das eben genau diesen Schritt machen soll. Ja. Der Ablauf ist eben der, dass Peekaboo eine E-Mail, einen E-Mail-Anhang oder die E-Mail-Anhänge aus einer Mail alle kriegt von Amaris und die analysiert. Ja. Es gibt da auch statische Analysen, um eben die doch sehr aufwendigen und teuren Verhaltensanalysen ein bisschen zu sparen. So, und deswegen wird nur bei Bedarf die Verhaltensanalyse durch Peekaboo angestartet und dann wird dieser Bericht vollautomatisch ausgewertet und die Datei wird eingestuft und zurück an Amaris berichtet. Ja. Also der Ablauf ist jetzt von links nach rechts, das Mail-System, dann kommt Amaris, dann kommt Peekaboo und dann kommt Peekaboo. Vielleicht ist es ganz interessant, an der Stelle sich zu überlegen, wo welche Informationen bereitstehen. Also das Mailsystem weiß, wie viele Mails existieren, wer der Empfänger ist, wer der Absender ist, weiß aber nicht, wie viele Anhänge eine Mail hat. Ja? Amaris weiß dann, wie viele Anhänge eine Mail hat. Peekaboo schaut sich die einzelnen Anhänge an und kriegt da wieder mehr Informationen drüber. Und über die Verhaltensanalyse durch Peekaboo werden dann noch mehr Informationen hinzugefügt. Ja, so dass man im Prinzip an jedem Schritt filtern kann. Ja, das Mailsystem selber macht schon Tests und lehnt Mails ab. Amaris kann schon Tests machen und kann sagen, diese Dateitypen werden nicht angenommen. Und dann kann Peekaboo da noch statische Analysen machen und dann eben noch weitere Regeln, die dann bis auf das Verhalten von dieser Datei runtergehen. Das ist ein wildes Bild. Ja, wird im Prinzip nochmal das dargestellt, was ich gerade gesagt habe. Dann fängt links oben an, hat eine eingehende Mail, geht durch Amaris und bewegt sich dann nach unten. Das ist Nummer 2 hier. Die Mail wird aufgeteilt, geht in das Peekaboo-System rein, wird bei Bedarf durch Peekaboo gequeued, sodass es in Cuckoo reingehen kann. Peekaboo stellt an der Stelle eben ja, wirklich das Bindeglied zwischen dem Mailsystem oder der Sammlung von Dateien und Cuckoo her, ja, damit der Bericht an die richtige Stelle geht, damit die Analyse sauber durchgeht. Und wir haben also an der Stelle, wenn man will, eigentlich innerhalb von jedem von diesen Blöcken ein Keyring-System, ja, außer bei Amaris, ja, weil halt immer Informationen dazukommen und weil die Stelle davor immer nicht weiß, wie viel ja, da eigentlich drin ist, was einzeln angeschaut werden muss. Genau, also bei Bedarf wird es dann eben an Cuckoo gegeben, kommt dann irgendwann zurück und fließt dann zurück ins Mail-System. Ja. Man kann an der Stelle Peekaboo betrachten, oder eigentlich müsste man bei Amaris ansetzen, man kann sagen, man kann das jetzt theoretisch auch inline benutzen, dass man sagt, die Mail wird halt einfach so lang verzögert, bis die Analyse durch ist und wird dann zugestellt oder nicht zugestellt. Oder man sagt, der Empfänger wird, ja, wenn die Analyse fertig ist, benachrichtigt, ja, oder die Virusadmin wird benachrichtigt. Was nicht geht, ist, dass die Mail direkt abgelehnt wird, einfach weil der Timeout viel zu groß ist. Es ist für eine einzelne Datei, man kann natürlich im Idealfall alle Dateien, alle Anhänge einer E-Mail gleichzeitig analysieren und hat deswegen die Zeitspanne der Analyse, was maximal 5 Minuten sind, nur ein einziges Mal. Aber das ist trotzdem halt eine Verzögerung von 5 Minuten für die E-Mail. So sieht diese Virus-Mail aus. Man kann die im Prinzip von oben nach unten durchlesen. Kann dann sagen, ja, wo ist die E-Mail hergekommen, was hatte ich so für einen Betreff, ein paar Header-Zeilen, kann dann sehen, hier Virus-Scanner-Output, an der Stelle wird es eigentlich dann wirklich interessant. Die erste Regel im Regelwerk, das sehen wir gleich noch, ist, dass die Datei größer sein muss als 2 Byte, weil eine Datei, die nur 2 Byte groß ist, kann nicht böse sein, per Definition. Ja. Dann laufen wir durch und sagen hier File-Type on Whitelist, also es gibt auch eine Whitelist, File-Type on Graylist. Dann gibt es noch eine Regel, die das Known beschreibt, also ob dieser Anhang schon mal analysiert worden ist. Das ist auch ein Teil vom Regelwerk. Das heißt, man könnte sich auch entscheiden und sagen, nee, ich will die Datei jedes Mal aufs Neue scannen. Oder man sagt, diesen SHA-256-Hash über diese Datei kenne ich schon. Das heißt, ich kann einfach den alten Report nutzen, weil die Dateien wohl identisch sind. Ja. Dann wird eine statische Analyse gemacht. Das ist hier die Zeile Office-Makro. Und dann fängt es von vorne an, File Larger Than, weil an der Stelle dann auf das Ergebnis der Verhaltensanalyse zugegriffen wird. An der Stelle wird das Regelwerk abgebrochen, ja, das Sample wird an Cuckoo übergeben Und sobald es die Reporterzeugung fertig ist, fängt das Regelwerk von vorne an, weil sich ja verschiedene Ergebnisse verändert haben können oder die Ergebnisse verschiedener Regeln aufgrund der Verhaltensanalyse ein anderes Ergebnis haben können. Das heißt, an der Stelle war jetzt die Regel, die Verhaltensanalyse sich ausgelöst hat, requests evil domain. Ja. Dann die nächste Regel, die sagt, folgende Signaturen wurden erkannt. Process attempts to delay analysis task. Das ist natürlich was eine Schadsoftware gerne tun kann. Ja, sie sagt, ich warte jetzt halt einfach 5 Minuten, bis der Timeout vorbei ist und tue dann erst was Böses. Ja, aber auch das fällt unter bestimmten Voraussetzungen unter den Fall, die Erkennung erkennen. Ja. Und da ist eben dieser Punkt, wo man sagt, ja, diese Datei hat versucht, die Analyse zu verzögern. Ja. Dann executes one or more WMI queries, das hatten wir vorher schon. Und dann haben wir noch einen Punkt, start server listening on. Das heißt, diese Datei hat dann auch noch irgendwie einen lokalen Port gebunden, um vielleicht irgendwie eine Verbindung anzunehmen. Und deswegen, also aufgrund der Ergebnisse von diesen Regeln, wurde diese Datei als böse eingestuft. So, es gab 2016 ein Proof of Concept, ob sich das umsetzen lässt mit Cuckoo. Das war aus einem Kundenprojekt raus entstanden, diese ganze Sache. Und da habe ich geschaut, ja, ist es denn eigentlich möglich, Cuckoo zu verwenden, um sowas zu bauen? Ja? Und damals war das ein einzelnes Python-Skript, es war linear geschrieben, nicht modular und eben write-only, ja? Read never again. Hat aber die Funktionsfähigkeit bewiesen und den Kunden so weit überzeugt, dass er dass er das weiterverfolgt hat. Um jetzt Peekaboo verwenden zu können, setzt Cuckoo an Ubuntu 16.04 voraus. Wir haben das einfach übernommen. Dann brauchen wir natürlich einen Postfix dafür, eine Amaris, eine Virtualisierungslösung. Das hat sich auch in letzter Zeit noch einiges verändert. Also es können jetzt auch einfach Dateien gescannt werden. Ja? Diese Schnittstelle gibt es schon. Dass man einfach sagen kann, ja, ich will diese Datei scannen oder ich will dieses Verzeichnis. Das werden wir gleich noch in der kleinen Demo aussehen, analysiert haben. Dann natürlich eben die Virtualisierungslösung, ein Stück Python und ganz, ganz wichtig natürlich Cuckoo. Ja. So, und jetzt kommen wir zu der Demo. Da habe ich hier einen kleinen Docker-Container gemacht. In den kann ich reinwechseln. Weil ich im Docker-Container kein systemd habe, starte ich Peekaboo über ein kleines Skript und sage dann scan file und an der Stelle scanne ich jetzt eben diese WannaCry-Exe. Das war zum Zeitpunkt der Präsentation in Berlin der heiße Schrei, weil das am Wochenende vorher passiert ist, dass es groß rausgekommen ist. Und deswegen habe ich gedacht, kann ich auch. Ja. So. Genau, also Peekaboo begrüßt einen und sagt Hallo. Und dann sagt die Datei mit diesem Hash wird jetzt analysiert. Ist erfolgreich ein Cuckoo gegeben worden. Und wir haben schon das Ergebnis hier. Das ist jetzt im Prinzip der gleich strukturierte Inhalt, wie wir gerade vorhin in der Virus-Mail gesehen haben. Ja. Das, was hier ausgegeben wird, wird normalerweise an Amaris gegeben und Amaris packt es in die Virus-Mail mit rein. Ja. Möglichst viele Informationen auch geben zu können. So. Und dann kann man jetzt halt hier unten auch wieder die Signaturen, die innerhalb von dem Cuckoo getriggert wurden, erkennen. Ja. Gut, dann kommen wir zurück zur Präsentation. Genau, also diese WannaCry-Ransomware ist hochgefährlich, hat sich jetzt auch noch schön weiterentwickelt, verfolgt es sehr gern. Es war zu dem Zeitpunkt noch unklar, in welchem Maß es sich per E-Mail verteilt hat. Und es ist von Peekaboo scannbar und erkennbar. Ja. Und ich würde sagen, das wäre schon vor einem Jahr so gewesen, dass man das erkannt hat. Genau, die Demo hat funktioniert, das war gut. WannaCry wird als schädlich erkannt und das trotz Anti-Sandbox-Mechanismen, die dort implementiert sind. Ja. Und das Ganze ohne, wie gesagt, also hätte ich mir schon vor einem Jahr erkannt, das Ganze ohne Patterns oder spezielle Updates, die da nötig waren, um diesen Virus zu erkennen. Ja. Das ist so ein Screenshot. Falls die Demo nicht funktioniert hätte, das schön gezeichnet, also so hätte es aussehen können. Ja. Ich weiß nicht, wer hatte da Kontakt? Niemand, hoffe ich.
Freunde.
Genau, dann habe ich gleich noch, weil es eben wirklich direkt danach, nach diesem Wochenende war, noch gezeigt, wie man denn mit Metasploit scannen kann, ob man verwundbare Maschinen im Netzwerk hat. Genau, also jetzt mehr zu Technik und Features. PGU ist in Python geschrieben, verarbeitet parallel, macht eben auch statische Analysen, nutzt Cuckoo für die Verhaltensanalyse und hat ein sehr, sehr mächtiges Regelwerk. Das Regelwerk selber ist auch in Python geschrieben, hat also Potenzial, furchtbar hässlich zu werden, ist aber sehr mächtig dadurch. Ja. Und ja, hat nahezu unbegrenzte Möglichkeiten, weil man ja, alles, was man in Python machen kann, kann man auch innerhalb vom Regelwerk tun, kann also beliebige Imports machen und kann dann ja, die Datei auseinandernehmen, wie man lustig ist. Das ist also vielleicht auch ein Stück weit ein Framework. Das hier ist das Regelwerk. Das ist ein minimales Regelwerk, das ist das Standardregelwerk, mit dem die Software ausgeliefert wird, und ist von GitHub cloned, wo eben die erste Regel heißt File larger than und dann als Parameter, hier sind sogar 5 Byte, die auf keinen Fall schädlich sein können. Dann die Whitelist, die Graylist, die Prüfung, ob die Datei bekannt ist. Dann der Test auf Office Makros, das ist auch noch ein statischer Teil. Und dann Request Evil Domain ist offensichtlich dann durch die Verhaltensanalyse bestimmt. Evil Signature aus Cuckoo natürlich auch. Cuckoo Analysis Failed ist natürlich auch eine Regel, die sehr, sehr wichtig ist. Was passiert, wenn die Verhaltensanalyse einfach nicht funktioniert hat? Ja? Es gibt mittlerweile eine Idee von einem Forscher, der gesagt hat, ja, wenn ich jetzt als Schadsoftware einfach hergehe und diese Netzwerkverbindung kill, ja, die da die Informationen, die in der VM gesammelt werden, an Cuckoo überträgt, ja, was passiert denn dann? Ja? So. Und dann würde halt die Analyse fehlschlagen. Und dann kann man hier an der Regel, könnte man dann zum Beispiel sagen, ja, wenn es nicht funktioniert hat, probier es nochmal. Ja, das wäre eine mögliche Implementierung. Oder man kann sagen, ja, lieber eine Mail zu viel weggeschmissen. Ja. Oder man macht eine Info-Mail oder man trennt den Anhang ab. Das kann man dann machen, wie man das möchte. Genau, aber das ist so ein bisschen zu zeigen, wie flexibel dieses Regelwerk auch ist. Ja, man kann Verzweigungen einbauen, man kann Schleifen einbauen, man kann im Prinzip ja, jede Operation da drin machen. Weitere Features. Es gibt eine Sample-Datenbank, die speichert Datei-Hashes und Ergebnisse-Scans plus Zeitpunkt. Ja. Man möchte ja vielleicht irgendwann sagen, wir haben jetzt die virtuellen Maschinen aktualisiert. Das heißt, Samples, die wir vor diesem Zeitpunkt gescannt haben, oder Ergebnisse, die wir vor diesem Zeitpunkt erlangt haben, sind jetzt nicht mehr relevant. Ja? Wir müssen jetzt alle Dateien neu scannen, deswegen ist der Zeitstempel eben wichtig. Ansonsten ist die Datenmenge, die in dieser Tabelle enthalten ist, möglichst gering gehalten. Ja? Was eine Idee war von einem Zuhörer in Berlin, der hat gemeint, ja, man könnte ja doch eine öffentliche Datenbank machen. Und das hat zu einer interessanten Diskussion geführt, weil es dann darum ging, ja, wer darf denn da reinschreiben? So. Und unter welchen Voraussetzungen ist es überhaupt ausschlaggebend, was da drin steht? Weil die Idee ist ja, ich habe das mit meinen eigenen virtuellen Maschinen, mit meinem eigenen Softwarestand ermittelt und weiß deswegen genau, was bei mir passieren würde. Anders wie wenn jemand anders diesen Scan gemacht hat und sein Ergebnis da in die Datenbank schreibt. Ja. Und wir sind dann übereingekommen, dass man das vielleicht tun kann, ja, und dass man das dann aber vielleicht nicht so hoch einstuft. Ja, dass man sagt, okay, es ist ein Indiz. Ich kann mir das Ergebnis von einem Scan von jemand anders anschauen, ja, und wenn es auf mich so zutrifft, kann ich es anwenden oder ich kann sagen, ja, vielleicht doch nicht. Ja. Genau. Die Idee ist auch, dass man Peekaboo selber in der VM installieren kann. Ich habe es jetzt in einem Docker-Container gehabt gerade, man kann aber das genauso in der VM auslagern. Und das hat halt aus datenschutztechnischer Sicht einen schönen Vorteil, dass ich die VM zurücksetzen kann. Ja. Bevor ich mir irgendwas anschaue da drin oder bevor ich irgendeine Änderung mache, hat aber auch aus Sicherheitsgründen den Vorteil, dass ich diese VM immer wieder in einen vertrauenswürdigen Zustand zurücksetzen kann, ja, nämlich auf einen Snapshot. Die Mails sind durch, die interessieren mich nicht mehr, die sind fertig verarbeitet. Das Einzige, was persistent ist, ist die Sample-Datenbank und eine Schadsoftware, die vielleicht sogar direkt Peekaboo attackiert hat und die da aus, ja, vielleicht ein Stück weit ausgebrochen ist, wäre damit weg, durch das Zurücksetzen auf den Snapshot der Analysemaschine. Ja. Spricht also überhaupt gar nichts dagegen. Genau, und eben als Alternative in einem Container. Ja, es ist dadurch natürlich auch leicht skalierbar. Man würde das dann aus dem Mail-System im Prinzip rausmachen und man würde halt sagen, ja, man hat hier diese 5 Virenscanner oder aus Amabis raus kann man die auch definieren und sagen, ja, diese 5 gibt's und die haben jeweils 5 5 VMs oder 50 oder 500, je nach Maschine. Wir sind da gerade an Tests dran, wie sich das tatsächlich skalieren lässt. Also irgendwie eine Maschine mit über 200 GB RAM oder so, mehr Richtung Terabyte. Genau, Peekaboo selber kann auch offline, also ohne alles drumherum, ohne Cuckoo auch getestet werden, dass man seine statischen Analysen, dass man seine Regeln ordentlich ausprobieren kann. Das funktioniert alles schon soweit. So, wie sieht's heute aus? Ich hatte vorhin gesagt, es war ein lineares Skript, das nicht wirklich lesbar war. Mittlerweile ist es aufgeteilt in Module. Es ist nicht nur Write-Only, es ist Read-Write-Extend. Es ist einigermaßen verständlich, finde ich. Mit der Dokumentation haben wir auch angefangen. Auch an der Stelle wollen wir mehr. Und deswegen gab es dann eben in Berlin diesen Open Source Release, wo wir gesagt haben, jetzt kann jeder sich das mal anschauen, kann auch jeder mal ausprobieren, was wir da produziert haben, um einfach vielleicht ein bisschen Input zu generieren. Genau, und es ist ja verfügbar, benutzbar und erweiterbar. Bei dem benutzbar, naja, aber erweiterbar, ja. Gut, es ist auf jeden Fall verfügbar. Ich finde es cool. Jeder kann es mal ausprobieren. Weitergehen tut es so, dass es auf jeden Fall weiterentwickelt wird, dass es erweitert wird, dass auch die Erkennung verbessert wird, dass man ja viel Erfahrung natürlich damit noch sammeln muss, dass man auch an vielen Stellen noch tunen und anpassen muss natürlich, dass man mehr Schnittstellen hat. Also man kann sich ja überlegen, dass man nicht nur aus dem E-Mail-System Dateien scannen will, sondern dass man sagt, ja, eben normal auf Datei scannen, oder dass man aus anderen Quellen scannt, nämlich zum Beispiel vom Proxy, oder dass man aus dem Netzwerk-Traffic Dateien extrahiert, die man sich dann anschaut. Ja. Ja, Proxy kann man natürlich noch viel weniger warten wie im E-Mail-System. Aber halt hinterher eine Benachrichtigung zu haben, dass dieser Client eventuell infiziert ist, ist auch schon sehr, sehr viel wert. Genau, als nächster Schritt wollen wir mehr Projekte machen, mehr Unterstützer finden, mehr Kunden auch, die mit uns zusammenarbeiten, wäre schön. Und mehr Open Source Anti-Malware-Technik im Mail-System. Natürlich auch mehr Commits, mehr Weiterentwicklung, mehr Verbesserungen, mehr Tests und viel mehr Erfahrung damit sammeln. Genau, das ist der Aufruf an alle. Ja. Anschreiben, contributen, weiterentwickeln, bis dahin immer schön Updates machen. Und genau, ich glaube, damit sind wir schon durch. Wir haben noch ein bisschen Zeit für Fragen. Ich werde, da steht es drauf. Hier unten ist der Twitter-Account und der GitHub ist jetzt nicht da. Dann gehe ich nochmal auf die Folie und dann können wir mal ein paar Fragen noch haben. Hat jemand Fragen? Bitte. Die Frage war nach dem Ressourcenverbrauch. Ja. Und ob man da wie viel vorhalten muss?
Nein, ich muss ja extra Ressourcen, man muss ja irgendwie
sagen. Genau, also das sollte ein eigenständiger Server sein. Okay. Ja, eine Virtualisierungsumgebung im Prinzip.
Also Erfahrung mit, dass es so frisst, wie man irgendwie so hat.
Man muss pro Anhang eine VM starten. Okay. Ja, so. Und dann kann man sich ungefähr vorstellen, welche Ausnahme das annimmt. Ausmaß. Das ist natürlich unterschiedlich. Ja. Wenn ich das bei mir daheim privat habe, dann reicht so ein kleines Desktop. Wenn ich das in einem Unternehmen habe mit mehreren tausend Mails pro Stunde, mehreren hunderttausend Mails pro Stunde, dann wird das schnell aufwendig. Ja. Eine interessante Erweiterung ist jetzt erst diese Woche eigentlich passiert. Und zwar habe ich eine Regel definiert, die eigentlich was relativ Triviales, was sich aber als großes Problem herausstellt, in den Griff kriegt. Und zwar, dass im Mail-System, wenn eine Massenmail kommt, ja, mit dem gleichen Anhang, die kommt jetzt. So. Und Amabis nimmt die auseinander, jede einzelne, ja, und gibt die an Peekaboo. So, dann sagt Peekaboo, ja, guck in die Datenbank, kenne ich noch nicht, analysiere ich. Kommt die nächste, kenne ich noch nicht, analysiere ich. Jetzt analysiere ich gerade zweimal das Gleiche. So. Und da jetzt entsprechend vorzugehen, dass man da diese Analysen vermeidet und dann sagt, okay, diese Mail wartet jetzt halt auf die Analyse der anderen Mail, ja, aber unbedingt ohne, dass irgendwas dabei vermischt wird. Ja. Das war nicht ganz einfach. Die Lösung ist dann aber doch erschreckend einfach. Ja? Es ist auch eben mit einer Regel realisierbar. Die Regel ist im Regelwerk oben drin, ist ähnlich wie die Known-Regel. Ja, man sagt, ist diese Datei bekannt? Und so sagt man an der Stelle einfach, das irritiert total. So sagt man an der Stelle einfach, ist gerade ein Job da, der eine Datei mit diesem Hash bearbeitet. Ja? Wenn ja, breche ich das Regelwerk an der Stelle ab, ohne weiteres zu tun. So, erster Schritt. Und dann der zweite Teil, wo man sagt, ja, in dem Moment, wo ein Sample fertig analysiert ist, wo der Report fertig erstellt ist, an der Stelle schaue ich, ob in meiner Datenstruktur noch andere Jobs ja, quasi warten, die gleiche Prüfsumme haben. Und reihe die wieder ein. Ja, sodass ich dann ganz normal durchlaufen kann und sagen kann, jetzt schaue ich in der Datenbank nach, jetzt ist es bekannt. Ja, so ist sichergestellt, dass kein Teil der E-Mail sich irgendwie vermischen kann. Ja, dass da nicht irgendwelche Informationen von einer zur anderen fließen können. Um da wirklich eine schöne Separierung zu haben. Bitte.
Ich sehe da irgendwie so ein bisschen ein grundlegendes Problem. Also wir sind alle Open-Source-Fans, deswegen wäre ich nicht hier. Es ist aber immer gerade so ein Mausspiel mit Malware. Und das kommt für mich so vor, als würden wir bei der Age of Empires gegeneinander spielen und nicht laut denken. Da habe ich ja nicht eine Chance, okay. Weil wenn ich so ein Malware mache, dann nehme ich natürlich das Tool davor und schaue, ob es da durchkommt. Und dann nutze ich es.
Richtig, richtig.
Und ich sehe ja sogar noch, was es tut und so. Und da sehe ich das Katz- und Maus-Spiel eigentlich gefährdet. Aber vielleicht denke ich auch falsch.
Was ist denn Teil der Konfiguration von Peekaboo? Ist es der Code allein, der entscheidet, ob eine Datei böse ist oder nicht? Nein, lang nicht. Ja? Ja, viel wichtiger ist das Regelwerk natürlich. Viel wichtiger ist auch, wie die VM konfiguriert ist. Ja? Und das kann ein Angreifer halt nicht alles nachstellen. Ja. So, und das kann er auch nicht alles wissen, bitte.
Wie ich das jetzt verstanden habe, ist es so, dass man diese Datei anhänge in VisualBox, ein Sandbox lädt und einfach mal ausführt, um dann zu schauen, ob irgendwelche Regeln, irgendwelche Dinge dazu treffen, irgendwelche Verhaltensweisen, die nicht gut sind. Jetzt verstehe ich nicht, wie man erkennt, dass ein Programm herauszögert, irgendeinen Befehl zu machen, beziehungsweise das so geschickt branched, dass es eben in manchen Bedingungen nur zu einer Ausführung vom Befehl kommt, der letztendlich schädlich ist. Ich meine, ich kann ja nicht alle Bedingungen durchgehen. Ich könnte ja als Programmierer von so einer Malware einfach sagen, zufallsgesteuert, unter den Bedingungen gehe ich dahin, mache was Schädliches, unter allen anderen Bedingungen mache ich irgendwas total harmloses. Wie kann ich solche Fälle abgreifen oder wie wird das gemacht?
Ja, das ist natürlich richtig, ja. Man könnte zum Beispiel den Sleep-Aufruf, den kann man sehen.
Was ist das?
Also wenn jemand das System Sleep verwendet, was einfach sagt, Sleep-Aufruf, dann wird der Prozess nach der Zeit wieder geweckt. Das kann man sehen. Sagen, gut, das war leicht. Man kann aber auch andere Verzögerungsmöglichkeiten machen, ja. Das ist natürlich auch richtig.
Also man schaut sich tatsächlich dann nur an, was tatsächlich ausgeführt ist. Man kann aber keine Möglichkeit direkt in den...
Man kann natürlich die Uhr schneller laufen lassen, ja. Das geht auch, die Uhr schneller laufen lassen. Ja, innerhalb der Veränderung, das geht. Und kann dann halt sagen, ja, 5 Minuten dauern halt nur 5 Sekunden vielleicht. Ja. Weiß nicht, habe ich noch nicht ausprobiert. Aber das ist eine Möglichkeit, was man tun kann. Oder man pausiert die ganze Sache und tut so, als wäre es jetzt 2 Tage später.
Wird das alles gemacht?
Das passiert noch nicht, nein. Gibt es noch weitere Fragen?
Ja. Kann man eine Aussage darüber treffen, wie gut die Erkennungsrate ist, beziehungsweise auch gibt es viele False Positives?
Okay. Nein. Nein, im Moment kann ich dazu noch nichts sagen. Also wir haben im Praxiseinsatz schon mehrere 1000 Analysen pro Tag gehabt. Das funktioniert. Das System läuft dabei einigermaßen stabil. Ja. Die Ergebnisse an der Stelle sind verfälscht, würde ich sagen, weil dieses System als teuerstes, als aufwendigstes ganz am Ende kommt. Ja, das heißt, man hat irgendwie Domain Reputation und man hat die Mechanismen, die innerhalb vom Mail-System abgeprüft werden. Dann hat man noch die normalen, in Anführungsstrichen, Virenscanner davor, die schon unglaublich viel abfischen. Und was dann noch übrig bleibt, ist hauptsächlich gut. Ja. So, und deswegen kann ich nicht sagen, ob wir es einfach nur nicht erkannt haben oder ob tatsächlich nichts Böses drin war. Ja, das geht nicht. Also die Schadsoftware, die ich erstellt habe, ja, kann ich oder habe ich größtenteils erkannt oder später dann erkannt, nachdem ich das dann in der Hingehen verfeinert habe, dass die anderen nicht das sind.
Und würde man auch sagen, dass man das einzeln einsetzt oder ist es schon auch empfehlenswert, trotzdem vorgelagert noch weitere Scanner einzusetzen?
Denke ich schon, dass es sinnvoll ist. Also irgendwie ein Clem AV oder sowas kriegt man immer wieder zusammen mit. Der fischt schon auch, denke ich, schon ja, einiges weg. Gut. Noch weiter? Ja.
Diese Fälle, die abgeglichen werden, sind die irgendwie lokal gespeichert oder wird da irgendwie ein Abgleich mit der zentralen Datenbank gemacht, die ganzen Fälle?
Das ist konfigurationsabhängig. Wir unterstützen SQLite, aber auch MySQL, Postgres.
Ja. Ich meine, gibt es zentral für alle User von
den Programmen? Das war genau die Frage in Berlin. Das war genau die Frage in Berlin und die andere war, nein, es gibt es nicht und die Frage ist, ob das sinnvoll ist. Ja. Und ja, also man kann natürlich sagen, ja, man macht jetzt eine öffentliche Datenbank und, oder es gibt solche Datenbanken. Ja, man kann auch dahin Abfragen machen. Aber jetzt speziell hierfür ist die Überlegung, ja, macht man es und wenn ja, wer darf da Ergebnisse reintun? Also sage ich als Angreifer, ja cool, ich mache hier meine Prüfsumme, alles cool. Und tue die da rein und kann dann wild meine Mails verschicken und keiner merkt es. Kann man natürlich so rum machen, also dass man sagt, ja, man nutzt es als Whitelist innerhalb vom Regelwerk und sagt, alles, was da alles gut drin steht, schaue ich mir gar nicht erst an, weil es steht da drin, ist gut. Oder umgekehrt, man nimmt als Indiz oder man sagt dann vielleicht auch ein Stück weit, ja, lieber eine Mail zu viel weggeschmissen als zu wenig und nimmt das halt im gegenteiligen Fall und sagt, wenn da drin steht, dass es böse ist, dann behaupte ich auch, dass es böse ist. Ja? Dann kann ich mir auch die Analyse sparen und schmeiße die Mail halt weg. Hat natürlich wieder Potenzial, dass man da irgendwie vielleicht das Firmenlogo, was im Futter drin ist, als böse einträgt und dann hat die Firma plötzlich kein E-Mail mehr. So ist in die Richtung. Wäre eine nette Idee. Bitte.
Das Ganze habe ich mit den Argumentationsvorteilen verstanden, mit den verschiedenen VMs. Also nach dem Beispiel, ich schicke ein Katzenvideo rum und will halt alle erwischen, die VLC-Player nicht abgedatet haben mit dem Subtitle oder so. Jetzt, manche haben halt in ihrer VM kein VLC drin, die anderen schon. Die anderen haben es dann sogar bei sich rumliegen, weil es nicht mal getriggert hat. Okay. Weil da installieren sie noch was nach. Ja. Also irgendwie sehe ich den Vorteil nicht. Also ich schmeiße es ja eh an viele raus im Normalfall. Und was haben die für einen Vorteil, dass die unterschiedliche VMs haben? Also ich erkenne den Vorteil nicht. Eigentlich wäre es doch.
Achso, naja, du hast in deinem Unternehmen VLC-Player, den verwundbaren VLC-Player ausgerollt, ja? Ja. Weil du gedacht hast, das ist eine gute Idee. Und hast den gleichen aber auch in der VM. Ja. So. Dann funktioniert der Exploit in der VM, ja, funktioniert auf dem Client auch und dann kann sagen, die Mail ist böse, fliegt raus. So. Oder was hast du gemeint? Ja, wenn du jetzt in der VM von was weiß ich, Hersteller XY,
wenn
die auch
fallen sind. Wenn ich eine VM hätte, die einfach mal alle VLC-Player drin hat, die es gibt.
Das geht nicht. Ja. Also du kannst natürlich 10 VMs haben, die 10 verschiedene Versionen haben und kannst alle starten, parallel analysieren und dann sagen, wenn eins davon gemeldet hat, dass es böse ist, ja, das ist nur ein Ressourcenaufwand. Das ist kein Problem, kann man ohne weiteres tun. Ja. Aber die Idee ist halt zu sagen, ja, ich verwende hier in der Firma in jedem Rechner den VLC-Player, den verwundbaren, ja, weil ich damit meine Softwareverteilung mache, als Beispiel. Ja. Und genau, wenn ich jetzt aber in der VM einen Windows Media Player habe, ja, dann passiert der Exploit da drin.
Das ist eigentlich auch genau das Argument, warum man dieses Sharing nicht machen kann, weil alle, die keinen VLC-Player haben, sagen, die habe ich schon gescannt, die ist clean.
Richtig, genau. Deswegen ist so ein System
aber lässt sich eigentlich gar nicht
sharen. Genau, richtig.
Okay, man kann die sagen, die böse sind, ja. Die kann man sharen.
Ja, ja,
ja. Aber nicht die gut sind.
Ja, ja, ja.
Das ist eine einfache Lösung. Einfach nie gute sharen.
Ja, das System kann auch tatsächlich nicht eintragen gut. Ja, also es gibt in der Datenbank, das System selber kann es nicht eintragen, den Zustand gibt es aber. Ja, also wenn jetzt der Vorstand ein neues Dokument rausbringt, dann kann man das als gut einstufen. Nur um das einfach zu definieren. Oh. Ja, genau, also es gibt unknown, es gibt good, bad, unchecked. Ich glaube, das war's. Es gibt so ein Enum innerhalb vom Code. Kannst du nachschauen. Haben wir noch Fragen? Gut, cool. Dann vielen Dank. Spaß gemacht.